Hallo, liebe Hörer, Isuyan begrüßt Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Kürzlich ist in Südkorea eine sogenannte Hager-Union gestartet worden. Die Organisation will eine Kampagne durchführen, um zu verhindern, dass der Geist des Hager-Adoptionsübereinkommens politisch und ideologisch verletzt bzw. verdreht wird. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Freitagsrubrik Suchwort aktuell. In der Region Mungyeong in der Provinz Nord-Gyeongsang wurde 1926 das erste Bergwerk in Südkorea eröffnet und die Region war nach Taebaek in der Provinz Gangwon die zweitgrößte Bergwerkregion des Landes. Dort kann man nun keine Bergwerke mehr finden, aber Spuren von der damaligen Zeit schon. Dazu gehört vor allem ein Gericht, das die Bergmänner damals nach Feierabend häufig genossen. Näheres dazu im dritten Beitrag. Zuletzt stellen wir Ihnen einen bekannten südkoreanischen Zauberkünstler vor, der im nächsten Monat in Seoul eine Zaubershow zu seinem 25. Debütjahr veranstaltet. Wir legen zunächst etwas Musik auf. Heute haben wir für Sie das Lied Love Song ausgesucht. Es singt NCT 127. Das Hager-Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption vom 29. Mai 1993 wurde auf der Hager-Konferenz für internationales Privatrecht beschlossen. Dieses multilaterale Übereinkommen im Bereich zwischenstaatlicher Adoptionen regelt die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden im Herkunftsland des Kindes und im Aufnahmestaat. Das Übereinkommen soll vor allem sicherstellen, dass grenzüberschreitende Adoptionen zum Wohl des Kindes und unter Wahrung seiner völkerrechtlich anerkannten Grundrechte stattfinden und die Entführung und der Verkauf von Kindern sowie der Handel mit ihnen verhindert werden. In dieser Woche wurde in Seoul die sogenannte Hager-Union gestartet. Die Organisation will eine Kampagne durchführen, um zu verhindern, dass der Geist des Hager-Adoptionsübereinkommens zum politisch-ideologischen Zweck verletzt bzw. verdreht wird. Sie behauptet, dass einige Organisationen, die die Adoptionen zum politischen Zweck missbrauchen, absichtlich das Hager-Übereinkommen in ein falsches Licht rücken. Zum Beispiel sagen sie, dass das Übereinkommen die Einstellung der Auslandsadoptionen zum Inhalt habe, aber darin sei ein solcher Inhalt nicht enthalten. Das Hager-Übereinkommen verfolgt das Prinzip der Subsidiarität, nachdem ein Kind erst zur internationalen Adoption freigegeben werden darf, nachdem im Herkunftsland alle Maßnahmen gescheitert sind, dem Kind den Verbleib in seiner bisherigen Familie zu ermöglichen oder eine geeignete Aufnahmefamilie zu finden. Der Start des Übereinkommens basiere auf dem Zweck, die internationalen Adoptionen zum Wohl des Kindes und unter Wahrung seiner völkerrechtlich anerkannten Grundrechte stattfinden zu lassen. Es habe nicht den Zweck, grenzüberschreitende Adoptionen zu verneinen. Wegen der Versuche, den Geist des Übereinkommens zu verdrehen, gäbe es Kinder, die in einer Einrichtung leben müssen, statt in der Obhut einer Familie aufzuwachsen. Ein Kind müsse in einer Familie leben und der Schutz des Kindes in einer Einrichtung könne keinen Vorrang haben. Um diese Wahrheit bekannt zu machen, sei die Hager-Union gestartet worden. An der Union sind mehrere Organisationen und Verbände beteiligt. Dazu gehören unter anderem ein Verband der Adoptivfamilien, ein Verband für die Unterstützung für alleinlebende Väter, ein Verband für Waisen und eine christliche Gemeinschaft, die seit 10 Jahren eine Babyklappe betreibt. Suchwort aktuell. Willkommen zur Freitagsrubrik Suchwort aktuell. Auch heute sitzt Sebastian Ratzer mit im Studio.
Hallo, liebe Hörer.
Das Interesse der Netzbürger weckte das Forschungsergebnis, dass mit der lange anhaltenden Corona-Pandemie die Prävalenz bei Depressionen um das 5-fache gestiegen ist. Ein Forscherteam der Abteilung für geistige Gesundheit an der Klinik der Chonnam-Universität hat 1.492 Bürger und 646 Krankenschwestern von 3 Unikliniken auf Corona-Blues durch die Corona-Pandemie verursachte Niedergeschlagenheit und Mattigkeit hin untersucht. Beide Gruppen hatten keine Erfahrung mit der Covid-19-Erkrankung.
Danach zeigten etwa 20,9% der gewöhnlichen Bürger wegen Covid-19 deutliche Anzeichen von Schwermut. Dieser Anteil ist gegenüber der Zeit vor der Pandemie etwa 5-mal so hoch. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lag die durchschnittliche Prävalenz bei Depressionen bei etwa 4%. Aufgrund der lange anhaltenden pandemischen Lage leiden viele Menschen unter ernsthaften emotionalen Schwierigkeiten.
Vor allem bei jungen Menschen werden häufig Anzeichen von Depressionen erkennbar. Auch finanzielle Belastungen und Einsamkeit können Depressionen begünstigen. Auch wenn man wegen psychischer Erkrankungen medizinisch behandelt wird, leidet man mehr am Corona-Blues. Im Gegensatz dazu spürt man relativ wenig Corona-Blues, wenn man mehr als 3-mal in der Woche regelmäßig Sport treibt oder gewöhnlich positiv eingestellt und dankbar ist.
Bei der Untersuchung von Krankenschwestern wurden emotionale Beunruhigung und Niedergeschlagenheit als Ursache genannt, die den psychischen Stress vergrößert. Die positive Einstellung zum Beruf und seiner professionellen Ausübung soll aber im Gegensatz dazu den Stress mindern. In der Corona-Lage sollen positive Einstellungen für die geistige Gesundheit der Bürger und medizinischen Kräfte die Rolle eines psychologischen Impfstoffes spielen. Die betreffende Studie wurde in den Fachzeitschriften BMC Psychiatry und Archives of Psychiatric Nursing veröffentlicht.
Wegen hoher Erwartungen für die Zeit der stufenweisen Rückkehr in den normalen Alltag stieg das Suchvolumen in Bezug auf Auslandsreisen im Oktober gegenüber den Monaten August und September um das 7-fache. In insgesamt 23 Ländern in Europa und Südostasien ist eine Reise ohne Quarantänepflicht möglich. Auch in Südkorea begann mit Beginn des Monats November eine Rückkehr in die Normalität, sodass auch die Wiederaufnahme der Auslandsreisen langsam in Sicht ist. Wohin wollen die Südkoreaner am liebsten reisen?
Die Reiseplattform Kayak und die Hotelsuchmaschine Hotels Combined haben die Daten der Flug- bzw. Hotelsuche von August bis Oktober dieses Jahres verglichen. Das Land, das als Flugreiseziel die größte Nachfrage hinsichtlich des Suchvolumens verzeichnet, ist Singapur. Im Oktober ist die Suchmenge von Flugtickets nach Singapur gegenüber den beiden Vormonaten jeweils um über das 7-fache gestiegen. Damit ist Singapur hinsichtlich des Suchvolumens die absolute Nummer 1.
Singapur erlaubt bereits Vollgeimpften aus 10 Ländern wie den USA und Großbritannien eine Einreise ohne Quarantänepflicht. Die Reiseblase in Südkorea ist am 15. November gestartet worden. Die Insel Saipan, die im vergangenen Juli mit Südkorea eine Reiseblase vereinbart hat, erfreut sich ebenfalls stets großer Beliebtheit. Im Vergleich zu August ist das Suchvolumen in Bezug auf Flugtickets nach Saipan 3-mal und im Vergleich zu September doppelt so hoch.
Auch das Land Thailand, in das seit dem 1. November eine Einreise ohne Quarantänepflicht möglich ist, wird als Flugreiseziel der Südkoreaner häufig eingegeben. Die Suchmenge der Flüge nach Bangkok ist verglichen mit August um etwa das 4-fache und die der Flüge nach Phuket um etwa das Doppelte gestiegen. Aus Südostasien zieht Thailand nach Singapur als Flugreiseziel die größte Aufmerksamkeit auf sich.
Die reisewilligen Netzbürger interessierten sich auch für europäische Länder, in denen die Einreisebeschränkungen gelockert worden sind. Flugtickets nach Paris und London sind im Oktober im Vergleich zu August mehr als doppelt so häufig gesucht worden. Unter verschiedenen europäischen Ländern war die Steigerungsrate des Suchvolumens von Spanien und der Türkei deutlich hoch. Bei Barcelona ist das Suchvolumen im Vergleich zu August um 140,7% und bei Madrid im Vergleich zu September um 92% nach oben geklettert.
In Spanien kann man ohne Corona-Test einreisen. Man muss lediglich vor der Einreise das Einreiseformular des spanischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Nach Istanbul wurde verglichen mit September um 188,5% häufiger gesucht. Eine Einreise in die Türkei ist auch für Ungeimpfte möglich, wenn man ein negatives Testergebnis vorlegt.
Auch die Nachfrage nach bekannten Erholungsgebieten erholt sich langsam wieder. Verglichen mit August haben die südkoreanischen Netzbürger deutlich häufiger nach Flügen zu diesen Orten gesucht. Die Suchmenge für Flüge nach Guam ist um 267,7%, nach Hawaii um 181,7% und auf die Malediven um 396,4% gestiegen. Unter diesen drei Regionen war die Region, bei der die Suche nach Hotels im Oktober am stärksten gestiegen ist, Guam.
Verglichen mit August nahm die Suchmenge um rund 400% zu. Danach folgte Hawaii mit einer Steigerungsrate von 294,4%. Im Zuge der Wiederaufnahme der Auslandsreisen, die fast 2 Jahre lang faktisch blockiert waren, scheinen vor allem Paare, die auf die Hochzeitsreise verzichten mussten oder bald heiraten wollen und ihre Flitterwochen im Ausland verbringen wollen, großes Interesse an den Hotels in den betreffenden Erholungsgebieten gehabt zu haben.
Das war's wieder von Suchwort aktuell.
Vielen Dank fürs Hören und tschüss bis nächste Woche.
In der Provinz Nordkyongsang wurde 1926 das erste Bergwerk in Südkorea eröffnet und seitdem war Mungyeong lange nach Taebaek in der Provinz Gangwon die zweitgrößte Bergbauregion im Land. Zählte man auch kleine Gruben mit dazu, gab es damals in Mungyeong etwa 300 Bergwerkbetreiber. In der Blütezeit lag die Zahl der in Mungyeong arbeitenden Bergbauern bei rund 7200. In allen Dörfern gab es 3, 4 Vergnügungslokale und an den Tagen, an denen die Bergbauern ihren Monatslohn bekamen, war die Region voller Leben. Die Bergwerke wurden in den 1990er Jahren geschlossen und die Einwohnerzahl in Mungyeong, die in der Bergbaublütezeit über 160.000 betrug, schrumpfte auf etwa 75.000. In Mungyeong kann man keine Bergwerke mehr sehen, aber ein paar Spuren von damals sind geblieben. Dazu gehört vor allem das Eintopfgericht mit dem Namen Jogsalchige, das die Bergbauern nach ihrer Arbeit gern genossen. Die Zahl der Speiselokale, die dieses Gericht anbieten, ist zwar stark geschrumpft, es gibt aber immer noch einige und das Gericht ist der typische Geschmack von Mungyeong, den man nur dort erleben kann. Jogsal bedeutet das Vorderbein der in Mungyeong gezüchteten Schweineart namens Yakdol Dweji. In Mungyeong bezeichnete man seit jeher den Schweinebuck als Jogsal. Die Bergbauern von damals glaubten, dass das in ihrer Kehle festsitzende Kohlepulver mit dem fettigen Schweinefleisch hinuntergespült würde, aßen deshalb nach der Arbeit gern den Schweinefleischeintopf und tranken auch dazu den Reiswein Makgeolli. In den Eintopf kommen neben Schweinefleisch auch Rettich, Tofu, Winterpilz, Kräuterseitling, Knoblauch, Lauch, Pfeffer, Sojasauce und Chilipulver. Der 67-jährige Hwang Bo-kyu ist ein Zeitzeuge der Blütephase der Bergbauregion Mungyeong und des Eintopfgerichts Jogsalchige. Er hat von 1975 bis 1987 als Bergbauer gearbeitet. Wenn er zur Arbeit ging, habe er vorher bei einem Restaurant den Tisch reserviert, um nach der Arbeit mit seinen Kollegen das Gericht zu teilen. Die Stadt Mungyeong bestimmt nach einem strengen Auswahlverfahren auf jogsalchige spezialisierte Lokale. Bisher sind 5 Lokale als solche bestimmt worden. 4 Menschen werden als Mystery Shopper, also Testkäufer, eingesetzt und bewerten die Lokale hinsichtlich ihrer Dienstleistungsqualität. Das Restaurant, das als erstes zum jogsalchige Lokal bestimmt wurde, ist das Lokal mit dem Namen Sujang. Das kleine Lokal hat eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern und dort gibt es lediglich 5 Tische. Eine Portion jogsalchige kostet 9000 Won, umgerechnet etwa 7,50 Dollar. Bestellt man diesen Eintopf, bekommt man neben gekochtem Reis auch mehrere leckere Beilagen. Die Stadt Mungyeong macht in verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken Werbung für die Restaurants dieser lokalen kulinarischen Spezialität. Den betreffenden Restaurants stellt die Stadt auch Geschirr mit einem Logo des Gerichts zur Verfügung. Die Stadt hat vor, das Gericht zu einer kulinarischen Marke der Region zu entwickeln. Der 43-jährige Choi Hyun-woo ist einer der bekanntesten Zauberkünstler in Südkorea. In einem Interview mit der Tageszeitung Chungang Ilbo sagte er kürzlich, er lebe bereits seit 25 Jahren als Zauberkünstler, aber sein Tag sehe immer gleich aus. Auch an dem Tag, an dem er das Interview gab, habe er sich gleich nach dem Aufstehen etwa 3 Stunden lang damit beschäftigt, die 52 Karten des Standardkartendecks zu mischen und die Reihenfolge auswendig zu lernen. Dies sei eine tägliche Routine, so als ob er jeden Tag zur Arbeit geht. Danach überprüfe er das Manuskript und verschiedene Teile der Zaubershow, die er demnächst auf die Bühne bringen wird. Wenn keine Zaubershow geplant ist, beschäftige er sich mit der Entwicklung neuer Zauberkünste und Tricks. So sehe der Tag von Cheyenne aus, der 1996 bei einem Unifest sein Debüt als Zauberkünstler gab und in diesem Jahr sein 25. Debütjahr feiert. Sein Tagesablauf mag jeden Tag ähnlich aussehen, aber das, was er als Zauberkünstler macht, ist surreal. Che zeigte am 20. November bei einer Live-Sendung von Naver Shopping die Zauberkunst, wie man die 6 richtigen Lottozahlen errät. Zu Beginn dieser Live-Sendung um 20 Uhr wurden die Nummern in einem Kästchen versiegelt, das dann während der Sendung in der Luft hing. Gleich nachdem um 20.45 Uhr die Lottozahlen der Woche feststanden, wurde das Kästchen geöffnet und die Zahlen waren genau die gleichen. Diese Live-Sendung wurde von mehr als 100.000 Menschen verfolgt. Che hatte persönlich keinen Lottoschein gekauft. Seinen Lottozahlentrick hatte er nicht das erste Mal gezeigt. 2015 prophezeite er ebenfalls bei einer Live-Sendung eines Internetfernsehkanals der gezogenen Zahlen. Nach dieser Sendung habe er von der Lotto-Gesellschaft einen Protestanruf bekommen. Zauberkunst müsse Zauberkunst bleiben, also sollte man ihn nicht nach dem Geheimnis fragen. Che sah in seiner Oberschulzeit im Fernsehen den US-amerikanischen Zauberkünstler David Copperfield und begann sich für die Zauberkunst zu interessieren. Er war gut in der Schule, aber das Lernen in der Schule vernachlässigte er seitdem. Er las alle möglichen ausländischen Bücher über Zauberkunst und beschäftigte sich in jeder freien Minute mit der Zauberkunst, obwohl seine Eltern strikt dagegen waren. Nach seinem Debüt als Zauberkünstler im Jahr 1996 hatte er 1998 einen Fernsehauftritt und begann dadurch, die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums auf sich zu ziehen. 2002 gewann er bei einem Wettbewerb der größten internationalen Organisation der Magier in der Kategorie Close-Up-Zauberei den ersten Preis. 2004 begann er, eine eigene Zaubershow mit dem Namen Cheyenne Magic Concert anzubieten. Bislang haben mehr als 1,5 Millionen Menschen seine Show besucht. Che, der durch Lesen von Zauberkunstbüchern aus allen möglichen Ländern die Zauberkünste erlernt und trainiert hatte, glaubte anfangs nicht an Superkräfte oder Zauberei. Sein japanischer Lehrer damals sagte zu ihm, dass Zauberkünstler selbst wirklich an Magie glauben müssen. Der Gedanke, dass es keine Superkraft oder Magie gibt, werde dem Publikum übermittelt. Und wie könne man davon überzeugt sein, dass es unter den 7 Milliarden Weltbürgern keinen Menschen mit supernatürlichen Kräften geben kann? Che begann sich seitdem mit dem Inneren der Menschen zu beschäftigen. Menschen brauchen eine Illusion, die ihren starren Blick auf die Welt ändern kann. Der Glaube, dass es irgendwo auf der Welt eine Kraft gibt, die einen bewegt, dies sei eben die Hoffnung auf die Veränderung des eigenen Lebens. Che reduzierte in seinen Zauberkünsten Worte und Stories und suchte intensiv nach Methoden, die Menschen intuitiv in seine Zauberkünste versinken zu lassen. Deshalb glaubt Che, dass keine hervorragende Handfertigkeit und kein rascher Kopf, sondern Gutmütigkeit und Neugier einen guten Zauberkünstler hervorbringen. Ein guter Mensch werde ein guter Zauberkünstler. Wenn man als Zauberkünstler dem Publikum eine Illusion schenken möchte, die es sehen und spüren möchte, müsse man ein guter Mensch werden, der die Menschen versteht. Darüber hinaus müsse man alle neuen Dinge unkritisch annehmen können. Auch Zaubershows verändern sich mit der Zeit. Zurzeit gibt es in der Zaubershow weder Tiere noch schöne Assistentinnen, weil man die Rechte der Tiere schützen und keine Frau für die Show nutzen darf. Che hat deswegen Aufsätze in den Bereichen Psychologie und Kognitionswissenschaft gelesen und Zauberkünste unter Verwendung der typischen Handlungsmuster der Menschen entwickelt. So begann er 2014 mit seiner Zaubershow The Brain. Die neue Show The Brain findet vom 3. Dezember bis 2. Januar in Seoul statt. Maybe. Das war die Sendung Kreuzen quer durch Korea mit der mit Ring Ding Dong gesungen von Shiny. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.